Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Heute haben wir eine sensationelle Gesprächspartnerin bei uns. So wie immer eigentlich, wir haben immer sensationelle Gäste.
Genau.
Sie ist langjährige PR-Beraterin, deutschlandweit aktiv, ihr Sitz ist aber in Köln. Mhm. Außerdem ist sie Head of Communications and Head of Social Media bei Eyes and Ears of Europe. Was das ist, da gehen wir gleich noch drauf ein. Mit ihr sprechen wir heute über das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Warum sie so wichtig ist, wie sie funktioniert und in welchen Bereichen sie überall eine Rolle spielt, von Medien bis hin zu Kunst und zu großen Events. Wie kommt man an einen solchen Job? Was passiert hinter den Kulissen und welche spannenden Geschichten hat sie zu erzählen? Herzlich willkommen, hier ist Miriam Sommer!
Dankeschön, Dankeschön.
Schön, dass
danke
du da bist.
Danke für die Einladung.
Miriam, du bist PR-Expertin, wenn ich es mal verkürzt sagen darf. Ich habe im Studium auch mal Medienwissenschaften studiert, vor vielen, vielen tausend Jahren.
Und was ist aus dir geworden?
Was ist aus mir geworden? Kein PR-Berater, aber das war einer der Berufszweige, die ich mir damals auch angeschaut habe. Es ist nie dazu gekommen. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, mit diesen ganzen Jahren im Rücken, was machst du? Wie hast du dich entwickelt? Was hast du am Anfang gemacht?
Ja, lieber Christoph, das ist eine tolle Frage, weil ich kann diesen Ball nur zurückspielen, denn ich habe Sprachen studiert, weil ich, jetzt guckst du, ne?
Oh.
Oh. Ich habe es dir vorher extra nicht gesagt, weil ich wusste, an der Stelle check ich aus, und werde den ganzen Podcast über nichts mehr sagen können.
Genau, weil das sollte der kleine Fun Fact, ja, die kleine Überraschung für dich auch sein.
Quasi umgekehrt.
Genau, genau. Ja. Sprachen dahingehend, aber ja, ein Berufswunsch war bei mir tatsächlich auch Übersetzerin, Dolmetscherin zu werden.
Welche Sprachen hast du denn studiert?
Ich habe am langen Ende hier in Köln Romanistik, Italienisch und Französisch also studiert. Mhm. Und hier gibt es ja nicht, wie in anderen Städten, das reine Dolmetschen, Übersetzen, was man studieren kann, sondern es war dann ganz klassisch an der Uni romanische Literatur.
Ja, Romanistik.
Genau, genau. Ja, sehr
theoretisch. Hört sich ein bisschen nach brotloser Kunst an.
Ja, genau. Und das ist auch ein sehr gutes...
War damals auch schon so.
War so, ist so. Ja. Und das ist auch ein sehr gutes Stichwort, weil während der Schulzeit, ich hatte schon Englisch und Französisch Leistung, hatte ich einfach gedacht, ich mache das im Studium, war so weiter, weil eigentlich wollte ich Journalistin werden.
Ah, okay.
Und ich habe auch während der Schulzeit meine ersten Artikel geschrieben und dann hieß es ja.
Für die Rheinische Post unter anderem.
Ja. Für die Rheinische Post, genau.
Christoph, die Rheinische Post, die begleitet unser Leben lang.
Unsere Abo-Zeitung.
Damals.
Genau, aber ihr wahrscheinlich auch, also war es in Düsseldorf, bei uns war es der Lokalteil halt, wo ich zur Schule gegangen bin, in Erkelenz. Mhm. Da habe ich meine ersten Artikelchen geschrieben. Super. Und wäre eigentlich gerne so weiter fortgefahren und dann hieß es, nee, du musst studieren. Ja, was denn? Ja, am besten das, was dir Spaß macht, außer Journalismus.
Warum?
Ja, weil das einfach zu spezifisch ist. Es ist gut, wenn man sich breit aufstellt, gerade als Journalist. Also der klassische Cocktail war dann immer Philosophie, Politik und Geschichte. Mhm. Und ich habe dann halt, wie ich eben sagte, die Sprachen genommen, habe dann aber nochmal so ein bisschen umgeswitcht, also aus Englisch wurde dann Französisch und ich habe dann auch ganz bei Punkt Null nahezu mit Italienisch angefangen.
Super.
Weil das war irgendwie plötzlich so die Sprache, die mir sehr gefallen hat.
Parle italiano.
Da haben natürlich deine Französischkenntnisse dir, so denke ich mal, sehr geholfen auch.
Jein, sie haben mir geholfen, ja, und aber sie haben mir auch große Steine in den Weg gelegt, weil die Sprachen, ich habe mich dann sehr schnell noch mehr für Italienisch interessiert als für Französisch, muss ich zugeben. Italienisch war oder ist meine Herzenssprache und du verwechselst dann natürlich schnell was. Und gerade in Übersetzungskursen oder so, dann habe ich dann irgendwie ein französisches Wort, mit Spanisch ist es noch schlimmer, ne, dann sprichst du es einfach Spanisch aus und denkst, passt schon, und dann kann es aber eine ganz andere Bedeutung haben. Und genau.
Politischen Diskussionen ganz schlecht.
Ja, das ist häufig auch so, wenn man dieses schöne Wort, wie man auf Italienisch sagt, finito.
Ja.
Wenn man das auf Spanisch sagt, das finden die Spanier, glaube ich, auch gar nicht so toll. Die sagen ja immer, sagen Sie das nicht, sagen Sie lieber terminado.
Ah, okay, siehst du, das wusste ich zum Beispiel, da fängt schon an.
Das habe ich mal gehört, da hat sich einer furchtbar aufgeregt.
Ja. Zwei Dolmetscher unter sich, am Fachsimpeln.
Da hast du schon.
Du bist es nicht geworden, warum denn eigentlich nicht?
Ja, Ja, ich habe auch ein bisschen immer gedolmetscht, auch zum Beispiel auf Messen. Man musste sich ja irgendwie sein Studium verdingen. Aber ich muss sagen, ich glaube, Christoph, du machst ja das, wie heißt es, das Simultan-Dolmetschen.
Genau.
Und das ist ja wirklich Next Level. Also das, was ich gemacht habe, ist ja wie ein Gespräch, Dolmetschen. Du sagst was, ich übersetze es und hin und her. Mhm. Aber das Simultan-Dolmetschen, da gibt es ja auch eine richtige Technik dazu. Da hätte man das auch richtig studieren können.
Ich muss dazu sagen, das ist gemein, wenn ich das jetzt sage. Du hast das natürlich gar nicht studiert, ich habe das überhaupt nicht studiert.
Aber er ist auch sehr Magister. Talentiert. Ja. Ja, nur.
Ich glaube,
stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel.
Nein, es gibt ja viele von meinen Kolleginnen und Kollegen haben das ja über eine sehr lange Zeit studiert, mit Grund- und Hauptstudium, wie es früher hieß, Vordiplom, Diplom. Und ich glaube nicht, dass sie das so richtig haben lernen können. Das ist eine Verfeinerung der Technik. Du musst das vorher schon irgendwie mitbringen. Okay. Und damals fand ich es sehr wichtig, dass man schon mal vor einem Mikrofon gesessen hat über eine längere Zeit. Und ich hatte ja die Band. Und dass man sich auch mit Akustik beschäftigt, wie man mit der Stimme arbeitet und nicht unbedingt immer hundertprozentig den Inhalt wiedergibt, obwohl das natürlich auch mit Vorsicht zu genießen ist, was ich hier gerade sage. Man muss immer das rüberbringen, was gesagt worden ist, aber eben nicht so steif übersetzen. Und ich glaube eher, das ist so eine Sache wie Gitarre spielen oder irgendwas anderes. Du musst diese Anlage dafür haben und es muss dir auch gefallen.
Ein Talent.
Unser Beruf, unser Beruf ist ja auch sehr stressig.
Oberstressig. Also ich habe mal mit einem Kollegen, glaube ich, von dir in der Dolmetscherkabine gesessen, der immer für das ARD Morgenmagazin, wo ich auch lange oder immer freie Mitarbeiterin bin und war.
Der Frank.
Ja, genau. Und dann hat er, ich weiß nicht, welcher Präsident es war, ich hatte heute, war es Bill Clinton oder George W. Bush? Und dann saß ich da und du hattest
Clooney.
Ja. Ja, genau. Und du hattest den Eindruck, das wäre natürlich lustig gewesen, weil ich dachte, er ist derjenige, der zu Interviewende, weil er gestikulierte, also er war da so drin, weil du musst das ja auch ins Deutsche, du musst ja auch deine eigene Sprache dann auch grammatisch richtig auf die Reihe bekommen. Ne?
Genau.
Das hat
viel mit Schauspielern zu tun.
Ja, voll. Also ich fand das wahnsinnig interessant und ja, es war ein Standbein und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Thema. Alles unter dem großen Begriff Kommunikation. Mhm. Alles hat was mit Kommunikation zu tun, eben die Sprachen, die Fremdsprachen, die eigene Sprache und wie ich ja nun dachte oder wollte oder die ersten Schritte auch gemacht habe in Richtung Journalismus und mich dann eben immer weiterentwickelt habe, bis ich dann eben zur PR kam. Aber ich hatte nie den Plan, dass ich ganz geradlinig gegangen bin nach dem Studium. Klar hatte ich es zuerst auch im Sinn und auch versucht, ein Volontariat zu machen und dann bist du Redakteurin und dann säße ich noch immer hier und wäre Redakteurin bei. Aber das hat sich dann einfach anders entwickelt. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile das, was mich ausmacht, dass ich mich eben breit aufstelle. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett branchenfern jetzt tätig bin, weil, wie ich ja sagte, alles etwas mit Sprache und mit Kommunikation zu tun hat.
Die Kommunikation wurde dir in die Wiege gelegt, wie du mir heute im Vorgespräch erzählt hast. Ja, ihre Eltern haben gesagt, ja, reden ist dein Ding. Und zur Kommunion hast du dir ein Mikrofon gewünscht.
Mikrofon und eine Schreibmaschine.
Eine Schreibmaschine, falls ihr noch wisst, was das ist.
Ja.
Obwohl unsere Hörerschaft weiß das.
Ja, weiß das und das hatten wir auch. Weißt du noch, wie ich stunden und tagelang im Keller gesessen habe und habe dann zu Hause
wieder zurück.
Genau, richtig. Ja.
Also es ist dir in die Wiege gelegt worden und ich finde das total interessant, dass du uns so deinen Lebensweg erzählst. Wir hatten ja auch neulich die Charlotte Breidor hier, die macht ja auch PR-Arbeit und einfach auch mal für die Jugendlichen. Also ich habe jetzt in meinem Freundeskreis unheimlich viele, ich sag mal, Kinder in Anführungsstrichen, junge Erwachsene, die ihren Weg suchen, hier anfangen zu studieren, da mal was abbrechen, duales Studium. Natürlich, die sind sehr jung, die wissen ja noch gar nicht, wie so ein Weg gehen könnte, aber wir können hier mit unserem Podcast, mein Sohn hat den nämlich neulich gehört und fand das ganz interessant und da habe ich gesagt, ja, weißt du, man weiß nie, was passiert und ich glaube, man kann auch einen Beruf natürlich gut finden, aber so richtig eine Karriere planen, dass das dann auch alles so passiert, weiß ich gar nicht, ne?
Ich habe immer die Menschen bewundert, die das tatsächlich so können und auch machen. Also da kenne ich tatsächlich auch einige. Mhm. Und wo ich dachte, ja, wie bekomme ich das jetzt hin? Aber das bin ich vielleicht auch gar nicht.
Nein,
vielleicht bin ich ein anderer Mensch, ein anderer Typ und vielleicht ist es das, was mich am langen Ende ausmacht und vielleicht auch heutzutage immer noch ein bisschen, ich drücke es mal so aus, auch wirklich beschützt oder gut aufstellt, weil ich es ja auch gewöhnt bin, tatsächlich seit Jahren, immer wieder neue Wege zu gehen. Mhm. Gerade in der Zeit, ne, wo sich so viel verändert. Und das ist natürlich auch das Wichtige, dass du immer offen bist und offen bleibst, diese Wege zu gehen. Und immer in der, so ist es ja, in der Akquise bleibst, wenn du Auftraggeber hast, dass du natürlich einen guten Job machst und dich im besten Fall für den nächsten Job empfiehlst. Oder eben auch schaust,
ja, du bist also so wie wir selbstständig tätig. Die Miriam und ich, weiß gar nicht, ob du weißt, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist ganz lustig. Also wir haben uns kennengelernt, du hast mich zu einem Event eingeladen. Das war der Künstler Alexander Höller. Ja. Der in der Galerie Martina Kaiser ausgestellt hat, hier in Köln. Und es war, mir flatterte also quasi ganz offiziell, glaube ich, über meine Agentur.
Oder ich glaube, ich habe es ja sogar in den Briefkasten geworfen.
Da wusste ich aber noch gar nicht. Da wusste ich aber noch gar nicht, dass wir Nachbarn sind. Aha. Auf einmal treffe ich die Miriam auf der Straße. Wir haben uns, glaube ich, da auch kennengelernt.
Habe ich dich angesprochen, weil es ist natürlich immer witzig. Ne, oder wie du, bist du die Alex Bechtel? Und dann, da habe ich mich natürlich vorgestellt. Und
jetzt stellt sich raus, wir wohnen Tür an Tür. Und also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ne? Und das finde ich total, ich finde es schön, dich in der Nähe zu wissen. Und du hast mich tollen Events eingeladen. Und ich finde halt deinen Beruf einfach unglaublich spannend. Was fasziniert dich so sehr an deinem Beruf? PR, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation?
Ja, tatsächlich, der Austausch mit den Menschen und im besten Fall persönlich. Also Gott sei Dank gibt es ja heutzutage alle Möglichkeiten. Wir haben es ja kennengelernt in der Corona-Zeit durch Homeoffice ist Austausch auch per Videocall, Telefon, klar, E-Mail möglich.
Aber es ist nicht das Gleiche.
Es hat eine andere Qualität. Es ist gut, dass es das gibt, weil es hat natürlich auch nochmal den Radius geöffnet Richtung Homeoffice, dass du von überall arbeiten kannst. Aber, und das wird mir immer auch so gespiegelt, der persönliche Austausch. Mhm. Wir sitzen uns jetzt hier gegenüber, aber wenn wir uns jetzt bei einem Event treffen, ist es nochmal etwas anders und auch nochmal anders, als wenn man telefoniert oder auch als wenn man E-Mail schreibt.
Mhm. Und, ja, klar. Und das sind alles verschiedene Kommunikationswege.
Kommunikationswege,
die
genau.
Auch alle nicht anders, aber unterschiedlich bespielt werden müssen.
Genau, genau. Und das ist das Wichtige, dass man im besten Fall, jeder hat ja seine Stärken. Also wenn ich mit Kolleginnen unterwegs bin, manche, heutzutage ist es ja auch so, die schreiben vielleicht lieber eine E-Mail, als zu telefonieren. Es ist auch nicht mehr so möglich, weil wenn ich jetzt eine Pressemitteilung irgendwie in die Redaktionen schicken möchte. Früher hat man die sogar, glaube ich, habe ich gehört, in die Redaktion gebracht. Die können sich bedanken, wenn da für 10 PR-Berater am Tag kommen und einem irgendwelche Pressemitteilungen mitbringen. Oder dass man eben das mailt, rübermailt, aber es versackt ja auch oftmals. Man bekommt ja dann auch immer zu hören, ja, sie wissen ja gar nicht, wie viele Mails ich am Tag bekomme. Und tatsächlich nehme ich gerne auch den Hörer in die Hand, also oder das Handy, und rufe an. Ja. Und natürlich ist es, das ist so eine Gratwanderung. Es kann natürlich lästig sein, aber oftmals, gerade in der letzten Zeit, wird mir das so gespiegelt, das heißt, oder dass sie sich sogar freuen, dass jemand anruft, wenn du sie dann mal erreichst.
Weil es so verbindlich ist auch, denke ich mal. Es ist anders als so dieses Anonyme in Mails. Klar. Da sehe ich kein Bild, da habe ich einen Betreff in der Leiste und denke so, klick weiter oder löschen oder irgendwas.
Ich arbeite mit Leuten zusammen seit Jahren, seit vielen Jahren. Also wenn ich übersetze, nicht dolmetsche, sondern übersetze, die habe ich noch nie gesehen. Und letztes Wochenende ist mir so der Gedanke gekommen, vielleicht existieren die gar nicht. Vielleicht sind das ja KI-Bots oder so. Aber das sind so, deswegen ist mir das eben auch nochmal aufgefallen, wenn ich über längere Zeit jetzt nicht dann im Fernsehstudio oder überhaupt irgendwo mit den Leuten zusammenarbeite, geht mir das sehr ab. Weil wenn ich Gäste, auch beim Morgenmagazin, mit denen da arbeite, ist mir dieser persönliche Austausch sehr wichtig, nicht weil ich jetzt die Band oder die Musiker oder Künstler ganz toll finde, sondern weil ich gerne wissen möchte, was hinter denen steckt, was die mir noch so erzählen können. Das ist, finde ich, bei solchen, also Berufen aus diesem Riesenspektrum des zwischenmenschlichen Kommunikationswesens ist das, finde ich, sehr wichtig. Also für mich auch, sonst gehe ich ein wie eine Prima.
Ja, total. Und das geht, glaube ich, auch wirklich am langen Ende nur im persönlichen Austausch. Selbst wir, Alex, du hast ja gerade gesagt, wir kennen uns jetzt schon seit Jahren. Aber
und schon sitzt sie in meinem Keller.
Genau, beziehungsweise, was heißt jetzt erst? Aber du warst ja dann auch überrascht. Man kennt sich, man kennt ja nur eine Facette des Menschen. Oder auch, was du ja machst. Ne? Ich kenne oder kannte dich ja auch schon seit vielen Jahren, also als Moderatorin von diversen Formaten. Aber was du darüber hinaus machst oder alleine mit dem Podcast, das wusste ich ja auch nicht. Und ja klar, kann man das auch lesen oder bekommt es mit. Aber wenn du das so im Gespräch mitbekommst oder was waren dann deine Beweggründe? Und ich finde, das ist einfach das
eine ganz andere Ebene, natürlich. Genau. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir den Podcast so machen, der Christoph und ich. Das ist, ich sage es ganz klar, es ist unser Hobby. Ja, wir tauschen uns aus mit Menschen, die wir mögen. Und vor allen Dingen, wir können machen, was wir wollen. Und wir können das transportieren, was wir wollen.
Richtig.
Und das finde ich eine schöne Sache. Da kann ja keiner reinreden. Ja. Aber nochmal zurück zu deiner Arbeit. Was war dein erster Job als PR-Frau und wie hat sich das alles, ja, ich sag mal, ein paar Jahre später verändert? Weil wir auch ja heutzutage Social Media haben und sehr viel mehr Kommunikationswege als früher.
Ja. Ja, also ich versuche es relativ kurz zu fassen, weil sonst wissen wir noch gleich einen Dreiteiler draus machen. Der erste PR-Job, also das war tatsächlich eine Entwicklung. Ne? Ich war immer noch nach meinem Studium darauf fixiert, ich wollte Journalistin, Redakteurin werden und wohnte dann, ich bin dann zwischenzeitlich auch mal nach Düsseldorf gezogen und da habe ich mich beworben.
Ach, wie schön.
Beim Wetterkanal. Vielleicht sagt er euch noch was.
Im Hafen?
Im Hafen, da gab es auch GigaTV und Nickelodeon.
Ja.
Ne? Das sind ja genau, genau. Wahnsinn. Und ich habe mich dort beworben, als Redakteurin wohlgemerkt, so kam ich daher und komme in eine Etage, die nicht menschenleer, also sie war nahezu menschenleer. Es war dort der damalige Geschäftsführer, der auch heute noch sehr umtriebig ist, der ein oder anderen kennt ihn, Markus Breitenecker, sehr bekannt geworden auch durch ProSieben, Puls 4. Und dann mache ich, ja, und was mache ich jetzt hier? Ja, erstmal das Büro einrichten. Also da sollte eine ganze Redaktion entstehen. Und dann habe ich angefangen als Assistentin der Geschäftsführung und habe dann auch jede Abteilung aufgebaut. PR, Redaktion, Moderation. Genau, ich bin dann auch mal gecastet worden.
Als Wetterfee.
Als Wetterfee. Wo ich sagen muss, Moderation fand ich spannend, aber ich bin, glaube ich, vor dieser Green Wall oder Blue Box.
Muss, auch
muss man sich dran gewöhnen.
Muss,
ne?
Das du musst links-rechtsfähig sein.
Ja,
ja, ist das schwierig. Doch, jetzt ist da oben. Ja. Ach, da, nee, doch, vergessen Sie
es. Da habe ich übelst versagt und das war es dann wohl nicht. Und ich wäre wahrscheinlich eher so Feldreporterin. So, ne? Das wäre dann wohl doch eher meins gewesen. Aber ich habe mich da halt ausprobiert und versucht, meinen Weg zu finden. Und dann habe ich dort anderthalb Jahre gearbeitet als Redakteurin und dann wurde ja leider dieser Wetterkanal eingestellt, weil das Wetter zumindest zu der Zeit
schlecht war.
Ja, oder nicht spannend genug, weil das war ja das amerikanische Modell, The Weather Channel, und da hast du ja immer Tornados und ich weiß nicht was. Mittlerweile
in Düsseldorf hat es nur genieselt.
Ja, genau, genau, das war dann eben nicht so spektakulär und da war das irgendwie kein Business Case. So, da fing es dann schon an. Und der Weg der Festanstellung war sehr, sehr holprig. Und dann kam dann eine Anschlusstätigkeit, ein Morning-Format hier tatsächlich bei RTL, war auch sehr, sehr witzig und hat Spaß gemacht und wurde aber leider auch aus diversen Gründen nach 9 Monaten eingestellt. Und dann war ich noch in einer PR-Agentur, die damals schon, Alex, haben wir uns ja auch gesehen, eine Titanic-Ausstellung, Wanderausstellung organisieren wollten. Aber das hat zu der Zeit irgendwie auch nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwie so bei mir gedacht, Festanstellung und meine irgendwie sind das zwei Kreise, die sich nicht schneiden. Und dann hatte ich ja zum Glück direkt nach dem Studium diese feste freie Mitarbeit beim ARD Morgenmagazin, sodass ich immer mein Standbein hatte. Und wurde dann aber darüber hinaus über einen Freund angesprochen, der eben damals der Geschäftsführer von Eyes and Ears of Europe war, dieser Medienbranchenverband hier in Köln. Und der da sagte, jetzt haben wir wieder das Thema Fremdsprachen. Wir bauen das ja für unsere europäischen Mitglieder auf. Möchtest du da auch aktiv mitarbeiten? Und vor allen Dingen, du hast ja, und da war ich schwer beleidigt, du hast ja ein Verkaufstalent. Du könntest ja auch PR machen. Und sagen wir mal, als Journalistin fühlte ich mich erstmal sehr gekränkt. Und sagte, nee, also
wie? Das ist noch die alte Berufslehre.
Ja, also
heute
so.
Heute ist das anders.
Ja.
Heute ist das anders.
Und dann habe ich eben da die Presse und PR gemacht und eben Mitgliederakquise, wie man es auch so, oder Mitgliederpflege, Mitgliederkommunikation. Und habe plötzlich für mich gemerkt, das ist ja viel spannender. Mhm. Weil es hat natürlich vom Doing auch immer noch den journalistischen Ansatz. Du musst ja recherchieren, du schreibst Texte. Nur, dass du dann noch sogar einen Schritt weiter gehst, dass du ja diese Texte auch irgendwo unterbringen.
Du willst das Produkt verkaufen.
Genau. Und das meinte er eben damals mit diesem Verkaufstalent oder Kommunikationstalent, wie auch immer man das dann beschreibt. Und dann habe ich da wirklich meine Freude entdeckt.
Was sind denn deine Tricks, jemanden rumzukriegen, das etwas zu tun, was er
vielleicht nicht tun will?
Du, ich habe ja damals auch bei Vera Brandes im Musikverlag gearbeitet und da weiß ich noch, ich musste ja auch Jazzmusik an den Mann, an die Frau bringen. Radio, wir haben es an Radios geschickt, da gab es ja noch gar kein Musikfernsehen. Hör mal. Das war schon schwierig, ne? Den Leuten immer zum Hörer greifen und dann da und dann dir eine Abfuhr einkassieren. Nee, das interessiert uns nicht. Und dann so. Aber ich habe dann auch nicht
Gedudel
insistiert.
Interessiert uns nicht.
Ich glaube, was die Themen betrifft, muss man ja, also gehe ich wahrscheinlich immer noch mit einer journalistischen Denke an die Themen ran. Weil wenn ich jetzt ein Event oder es geht ja auch viel über Storytelling, ein Thema der Redaktion, den Redakteurinnen schmackhaft machen möchte, fragen die dich ja immer oder ich überlege mir im Vorfeld, was ist der Aufhänger? Mhm. Was kann für die interessant sein? Gerade weil sie so viele Mails bekommen, gerade weil sie so viele Themen auf dem Tisch haben. Und da muss man natürlich schon mal im Vorfeld schauen.
Entschuldigung, ganz kurz, aber das war ja damals auch schon so. Die hatten damals auch schon 80.000 Themen auf dem Tisch.
Ja, natürlich. Das hat sich nicht geändert.
Wo es noch keine Mails gab.
Das hat sich tatsächlich, also die Herangehensweise hat sich, glaube ich, nicht großartig geändert.
Und du erfindest dann einen Aufhänger?
Erfinden.
Sie denkt sich einen aus, sagen wir mal so.
Christoph Bechtel ist mit seinem Auto in das Auto seiner Schwester reingefahren beim Rückwärtsausparken.
Ja, also das ist jetzt, genau, also ne, natürlich darf es dürfen es keine Fake News sein. Das war ja letztes Jahr, als wir hier mit der Agentur Karneval gefeiert haben, war das hier unser Motto. Das kommt natürlich auch und wird auch sofort durchschaut. Wenn du mit irgendeinem komischen Aufhänger da ankommst oder einer Story, die keine ist, das ist ja genau wie im Journalismus, das kannst du dann halt nicht bringen. Also sagen wir mal, dankbare Themen bei einem Event ist ja immer, wenn es erstmalig stattfindet. Mhm. Ne? Oder
exklusiv.
Genau, irgendwas Exklusives. Oder natürlich, wenn du einen Charity-Charakter hast. Natürlich muss man sagen, da bin ich auch froh, wenn du immer da dabei bist, wenn du den Promi-Faktor hast. Und du kannst, wird ja auch immer gefragt, wer kommt denn noch so? Mhm. Und eben irgendwie ein Aufhänger, wo man jetzt so gar nicht drüber nachgedacht hat und wo du dann aber merkst, ach, das ist für die aber dann doch interessant. Mhm. Ne? Die brauchen ja die Story.
Macht dich Social Media, macht das eine PR-Arbeit leichter oder macht es das schwieriger?
Also es ist so ein Add-on. Also ich denke, heutzutage ist es ratsam und auch hilfreich, wenn du eben auch diesen Kanal oder diese Kanäle bespielen kannst. Mhm. Ne? Weil die klassische PR leider, müssen wir ja sagen, oder großes Mediensterben. Mhm. Ne? Das ist ja wirklich gerade in diesen Tagen, in diesen Wochen nochmal, was man mitbekommt, sei es nun jetzt die TV-Medien, die Printmedien, wo du immer merkst, in vielen Städten, wo vorher drei Redaktionen, also drei unterschiedliche Publikationen waren, die jetzt zusammengelegt wurden. Ne? Du hast gar keine Ausspielmedien mehr.
Und vor allen Dingen fällt mir gerade noch ein, Elon Musk hat ja vor einigen Jahren diesen, ich weiß nicht, ob diesen Begriff geprägt hat, aber er hat ihn mehrfach erwähnt, den Citizen Journalist. Das heißt dass man…
Bild-Zeitungs… wie heißt das nochmal?
Genau, gab es doch auch
Sie
früher auch…
das Foto, Sie kriegen 50
richtig,
Mark.
Richtig, das war ganz vor 20 Jahren. Und das ist eben auch, okay, so wie ich das gesehen habe, oft der Fall, dass Sachen dann vor den Redaktionen berichtet werden von ganz normalen Leuten auf den Kanälen, auf was weiß ich, was es da alles gibt, Facebook und Instagram und
weil alles X gefilmt wird, jeder hat sein Handy am Start, jeder kann sofort draufhalten, jeder kann sofort eine News produzieren, wenn du willst.
Genau, und das ist dann wahrscheinlich auch in den Zeiten der immer besser werdenden KI trotzdem sehr schwierig, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und ich glaube, dass da diese PR-Agenturen und auch die Redaktion wieder ins Spiel kommen, weil die können das dann überprüfen, filtern und dann entsprechend berichten.
Ja, ja, also das ist eine ähnliche, wirklich eine ähnliche Herangehensweise wie bei einem seriösen Journalismus. Ne? Du musst es halt auch recherchieren, wenn du eine Pressemitteilung schickst, vor allen Dingen, wenn du da eben jemanden zitierst. Das muss natürlich abgesichert freigegeben werden. Wir arbeiten eigentlich immer nach einem Vier-Augen-Prinzip, mit dem Vier-Augen-Prinzip, vor allen Dingen bei Social Media. Mhm. Also als ich das, gelernt habe, ich bin ja da so ein bisschen ins kalte Wasser gehüpft. Beim Morgenmagazin war das ja auch, dass wir dann da war es ja noch Facebook, Insta und Twitter, jetzt Ex-Auftritt bespielt hatten. Und da musst du dann schon schauen, ne, wenn das in der Live-Sendung dann online geht, dass das
Hand und Fuß hat.
Genau, oder auch die richtigen Hashtags, dass sie gesetzt werden, der richtige Account. Und das ist... wenn man sagt, ja, das Insta oder so, dass wenn du es ordentlich machst, ist das einfach Arbeit.
Ja,
das
klar,
ist genauso,
natürlich.
Das ist journalistische Arbeit, das ist PR-Arbeit.
Ich finde das auch ganz wichtig, weil das
ist
zeigt für mich auch die Qualität eines Beitrags.
Genau.
Also ich meine, ich bin alt genug, erfahren genug, um da drauf zu gucken und zu sagen, ja gut, das ist schon wichtig, dass das jetzt hier richtig gekennzeichnet wurde. Aber glaubst du, dass das jüngere Leute interessiert? Also ich glaube, viele hauen einfach alles raus und denken gar nicht über eventuelle juristische Konsequenzen nach.
Ja, also ich glaube, das musst du natürlich auch dann schauen, ne, ob du das privat nutzt, wie du dich auch darstellen möchtest. Mhm. Ne? Ich finde, diese Begrifflichkeit, wer hat mir das neulich mal gesagt, zwischen privat und persönlich, ne, wie du auch die unterschiedlichen Kanäle bespielst. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe WhatsApp, ich bin tatsächlich so auch eine WhatsApperin, ja. Habe da immer meine Statusmeldungen, die können auch mal privat sein, obwohl ich halt weiß, ne, ich habe nur ein Handy und werde sich das sonst angucken könnte. Auf Insta würde ich eher persönliche Sachen stellen. Und da musst du halt gucken, wie du auch wahrgenommen werden möchtest. Mhm. Und manche können natürlich auch ihren Account auf privat stellen, aber das wollen sie ja nicht, weil sie möchten ja wahrgenommen werden.
Haben sie keine
Zuschauer,
keine Follower.
Genau. Und mir geht es ja jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit nicht darum, dass ich jetzt die ganzen Follower generiere und Kooperationen an Land ziehe, sondern ich nutze diese Tools auch zur Recherche. Weil wenn du einen Namen eingibst oder ein Unternehmen, mittlerweile
hat jeder seinen Social Media
Auftritt. Oder Websites hast du ja auch kaum noch. Mhm. Oder da steht dann ist under construction.
Ne? Oder es wird weitergeleitet auch.
Genau. Oder ist total veraltet. Wenn ich aber das Unternehmen oder den Menschen bei Insta oder so eingebe, dann sehe ich, wo der ist, was der macht, die Kontakte.
Richtig.
Und ich meine, das ist schon praktisch. Du kannst ja alles sofort am Handy sofort eingeben. Ja. Es ist sofort sichtbar für alle. Und ich meine, überleg mal, früher, meine Güte, wir haben mit Faxgerät gearbeitet und dann wurde irgendwas, haben die eine Veröffentlichung der Besprechung der Platte versprochen für Anfang März, weißt du?
Ja, also kam aber nichts.
Wochenlang darauf gewartet.
Du hast eben ein wichtiges Stichwort geliefert. Du hast gesagt, Vier-Augen-Prinzip. Mhm. Das ist eine Sache, mit der ich auch im Berufsleben aufgewachsen bin. Ich habe ja eine Banklehre gemacht und da habe ich das zum ersten Mal kennengelernt. Dass immer zwei Menschen sich dann gegenseitig kontrollieren.
Null zu viel dran.
Wo war denn der 500er? Der war doch eben noch in der Kasse. Nein, aber bitte, vielleicht könntest du noch mal erklären, es gab ja auch in den letzten Wochen und Monaten ein paar, wie soll ich sagen, Probleme in der deutschen Medienwelt, wo man behauptet hat, da wäre vielleicht dieses Vier-Augen-Prinzip nicht immer unbedingt zum Tragen
gebracht worden.
Auf welche
Probleme spielst du an?
Ja, auf bestimmte Berichterstattungen, die sich im Nachhinein dann als nicht ganz
richtig herausgestellt hat. Also meinst du jetzt im Allgemeinen?
Im Allgemeinen,
Fake News oder
Fake News, genau. Ja, okay. Und also nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt. Und inwiefern ist dann dieses Vier-Augen-Prinzip wichtig?
Ja, also das... Ich kenne es eigentlich fast nur so, dass wir so arbeiten, ob wir das jetzt hier bei Eyes and Ears machen oder eben beim WDR. Ich habe einen Text geschrieben und ich würde ihn dir nochmal vorlegen. Ne, das ist auch, wie nennt man es, glaube ich, bei Zeitungen, Lektorat oder dass nochmal das redigiert wird. Auch das ist ja oftmals, ne, wo aus Kostengründen oder wie auch immer das eingestellt wird. Und da ist es auch... Was heißt egal, ob das jetzt der junge Kollege neben mir, die Kollegin macht oder ne, der Freigabeprozess, natürlich je nachdem wie und wo du bist, hast du sogar mehrere Freigabeschleifen, so nennt sich das dann sogar. Ne? Du hast einen Text, der wird dann, wo wir eben gesagt hatten, Pressemitteilung, wo jemand zitiert wird. Ich habe einen Auftraggeber, eine Veranstaltung. Dann wird natürlich derjenige, der muss auch noch mal drüber gucken, weil ich diese Person ja zitiere, ob ich das so ordentlich gemacht habe. Aber dann guckt noch mal einer drüber, ob das auch grammatisch korrekt ist und von den Fakten her korrekt. So ist
was
eigentlich der
grammatisch
Prozess.
Korrekt, Bruder.
Ja, 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 ja. Und wenn es so geschrieben ist, wenn es so sein soll, dann wird auch das freigegeben. Ja. Wenn es so freigegeben ist, dann hat das, vielleicht ist das ein bestimmter Stil.
Ne? Also die deutsche Sprache ist verroht mittlerweile. Also mir kommt das ja immer so vor, wenn ich mir diese ganzen Reality-Shows angucke, wie die miteinander reden und auch noch nicht mal mehr ein Sprichwort hinkriegen. Weil sie müssen ja immer so kleine Spielchen machen in so Trash.
Leuchtet doch auf der Hand.
Ja, ja, genau. Und dann denkst du so, meine Güte. Leuchtet
doch ein. Aber die kreieren ja neue Redewendungen. Manchmal, die werden ja auch in einem besonderen Format immer wieder.
Zack, die Bohne.
Ja, so, sowas.
Das
sowas.
Hat ja oder, nicht überlebt, dieses.
Nein, nein, das stimmt. Das stimmt.
Nein, oder ne, wenn die ja auch, da lache ich mich, da denke ich auch. Ne, also das
aber du lachst wenigstens auch darüber. Ich finde das manchmal tragisch, weil ich dann denke, hat jemand, also ich möchte
ja, wenn
gar
das
nicht,
in dem Format so dargestellt wird.
Dann ja, man denkt dann immer, es gibt überhaupt keine jungen Leute mehr, die ordentlich, das ist natürlich Quatsch, sprechen können, aber ich denke häufig, um Gottes Willen, hat von denen schon mal jemand ein Buch gelesen. Ich meine das auch
bestimmt
gar nicht.
Bestimmt nicht,
ganz
also das sagen die ja auch zum Teil.
Sondern ich würde mir das wünschen für einen jeden, dass man sich mal in Ruhe hinsetzt und ein Buch aufschlägt.
Also es gibt sicherlich noch genügend junge Leute, die Bücher lesen und ich glaube, das liegt eher daran, dass die Sachen, die wir über die Medien und auch über die sozialen Medien sehen und hören, so auf uns dann gefiltert sind, steckt ja auch immer ein Algorithmus dahinter, dass uns das angezeigt wird, was du dann irgendwie entweder lustig, was dich auf jeden Fall in Wallung bringt, sag ich mal so. Und wenn du dann immer so dumme Sprüche dann hörst und siehst, kommt immer mehr davon.
Interessant ist ja auch, gut, wenn sie jetzt kein Buch lesen, aber vielleicht sind die da auf Insta irgendwie unterwegs. Man muss da immer schauen, was die auch sprachlich transportieren, ne? Und wenn es zur Erheiterung beiträgt,
dann ist es eine gute Unterhaltung für alle.
Ja, oder die haben ja auch gerade ihre Sprüche oder auch Jugendsprache. Ne? Es muss ja auch immer in den Kontext passen. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt anfangen würden, jetzt mit Cringe und was weiß ich, nein, ich glaube, es muss authentisch sein. Ja. Und das ist ja immer, gerade bei den Reality-Stars oder wie man es immer hat, du musst real sein, du musst authentisch sein. Und wenn die so, wie sie sind, nun einmal authentisch sind, dann sind sie so.
Ich glaube, das dreht sich gerade. Ich glaube, dass die Leute, die behaupten, dass sie real sind und authentisch, nämlich in Wirklichkeit gar nicht mehr real sind, sondern in so einer Sendung so aufdrehen, damit sie angeblich real rüberkommen.
Das kann natürlich sein.
Nachvollziehbar.
Ein Doppeltrick. Voll cringe. Richtig. Ich habe letztens gelesen, übrigens, dass das Wort krass,
das
in
krass
der Jugendsprache, voll krasse Sache oder sowas, das ist, glaube ich, vor über 30 Jahren war das schon in der Jugendsprache.
Ich kenne krass, war für mich jetzt kein neues Wort.
Nee, meine ich auch gar nicht. Ich will damit sagen, dass ich schon das so krass alt bin, dass ich immer noch denke, das wäre aktuelle Jugendsprache. Aber das ist, glaube ich, aus der Zeit von vor dem Euro.
Aber was ich cool fand, war das letztes Jahr, glaube ich, das neue Jugend, eins der Jugendwörter, sind ja immer mehrere, mit Aura, minus Aura. Weil das habe ich überhaupt gar nicht verstanden, weil Aura, du hast eine tolle Aura, das kennen wir.
Minus Aura, genau.
Ja, ja, minus Aura.
Krasse Minus Aura.
Ja, ja, und dann bekommst du dann von deinem Sohn gesagt, hier Mama, heute minus 1000 Aura. Ne? Und du hast ja natürlich, also wir kennen Aura anders, aber ne?
Ich kann mir vorstellen, also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, das kommt aus Computerspielen, weil du hast ja dann auch so verschiedene Werte.
Aus der Gaming-Branche.
Intelligenz, Stärke, Weisheit und wahrscheinlich auch Aura.
Siehst du, guck mal, und das ist ja auch, ist ja auch wieder was, ein ganz anderes Feld. Ne? Du kennst dich da aus.
Du hast doch auch schon fürs Dschungelcamp gearbeitet, Miriam.
Ja, ja.
Erzähl mal. Weil du musst jetzt natürlich auch noch, wir haben ja den Hörern versprochen, dass du jetzt auch noch ein bisschen auspackst, aus dem Nähkästchen erzählst. Wer waren die spannendsten Promis, die du getroffen hast? Was war der größte Cringe-Faktor beim Treffen eines prominenten Bruders?
Bruder.
Also genau.
Was war mit Dschungelcamp?
Ja genau, Stichwort Dschungelcamp ist tatsächlich, das mache ich auch seit einigen Jahren, weil das Schöne, das nochmal kurz gesagt, ich bin zwar selbstständig, aber ich habe doch, weitestgehend seit vielen Jahren immer wiederkehrende Auftraggeber. Und das ist irgendwie toll und das, da bin ich auch wirklich glücklich drüber, weil man sich dann immer wieder sieht und das ja offenbar auch zeigt, dass ich einen guten Job mache. Und
das ist eine Wertschätzung.
Das ist eine totale Wertschätzung.
Du bist im Bereich auch in der Kunst tätig, ne? Machst für Galerien.
Für die Galerie.
Galerie und Dschungelcamp.
Ja, also genau. Das ist finde
ja auch
die
eine
Brücke,
Kunst.
Genau.
Ja,
aber genau. Ist doch toll. Und oder hier für die Agentur hier, Position Kick Media, die natürlich sehr, sehr viel mit Promis zu tun haben.
Ja, Fernsehpreis, Duftstars, die
genau.
machen ganz tolle Veranstaltungen.
Genau.
Und da lädt die Miriam mich auch immer ein. Mhm. Wenn Herr Elbertshagen das jetzt hört, dann nicht mehr.
Doch, Alexander Nein, genau. Die wissen das auch, die finden das auch immer toll, wenn du da kommst. Du bist immer, genau. Also auch immer, der Glam-Faktor steigt dann auch immer. Und
gut, dass mich jetzt keiner sieht. Der Glam-Faktor lässt
du
grade,
funkelst auf jeden Fall. Ich sehe,
sehr
wie, sehr du,
übrig.
Wie sehr du funkelst. Und strahlst und leuchtest. Genau, also genau.
Ja, jetzt Dschungelcamp. Lenkt nicht ab.
Genau.
Dr. Baum.
Also da muss ich auf jeden Fall sagen, nur kurz zur Erklärung, was ich überhaupt da mache. Weil das ist, wenn ich da kurz ausholen kann, diesen Job habe ich, Thema Empfehlungen. Vor einigen Jahren über eine Bekannte hat die mich angerufen, da stand ich im Supermarkt an der Kasse. Miriam, hier ist ja das Dschungelcamp, das startet im Januar, ist das ja meistens. Wir hätten da einen Job für dich. Du kannst wählen.
Du, ich will da nicht rein.
Nein, nicht rein. Du kannst die Presse-PR machen. Entweder, jetzt hört, in Australien oder in Köln. Was habe ich gesagt? In Köln.
Ja, aber du hast mit Kindern und so, das kann ich auch verstehen.
Genau, mein Sohn kam da gerade auf die weiterführende Schule, aufs Gymnasium und da dachte ich, oh,
der
Mama
Sohn
ist...
gerade auf die Welt.
Ja, genau, das wäre spannend gewesen, wenn man im Dschungelcamp...
Kinder, ihr müsst jetzt
in Australien ein Kind zu... Das wäre richtig.
Kinder, ihr kommt mit oder
ja, das wäre mega gewesen.
Du wärst aber auch nicht so lange da gewesen.
Ja, da ist man schon ein paar Wochen. Und das war genau dieser Switch im Januar dann, wo dann von Grundschule auf weiterführende Schule und ja, und irgendwie mein Mutterherz sagt, ich mache das hier in Köln.
Sehr vernünftig, das meine ich total.
Ja, und jetzt, Jahre später, quengel ich jedes Jahr. Liebe Kolleginnen, ich möchte auch mal mit, weil ich möchte auch mal mitreden können. Aber es ist ein toller Job und zwar mache ich die Pressenachbereitung. Also wenn die Dschungelcamp-Teilnehmenden aus Australien zurückkommen, wieder hier in Deutschland landen, dann beginnt ja praktisch auch eine weitere Arbeit für die. Die möchten ja auch oder müssen auch hier in Deutschland ja auch durch sämtliche Medien gehen. Und möchten es ja natürlich auch. Und ich betreue die dann ein bisschen. Das, was die Kolleginnen eben in Australien gemacht haben, das führe ich dann hier weiter. Es fängt dann an, ich nenne es dann auch immer den RTL-Tag, wenn der die Dschungelkönigin mit Gefolge, also mit Prinzessinnen und Prinzen, in Köln ankommt. Dann
Frühstücksfernsehen,
genau,
Mittagsmagazin.
Genau, werden die ja überall.
Und.
Und eben Social Media, also die Liste wird immer länger, ne? Sonst hatte man 3 Punkte, jetzt sind natürlich dann hier die Socials, da der Livestream, da und genau, dann betreue ich das und dann eben die Zeit dann auch noch danach, die nächsten 2-3 Wochen, bis sie dann halt auch hier wieder ihren Aufschlag gefunden haben oder weitermachen können. Und da muss ich sagen, das ist für mich immer spannend, weil ich die ja vorher zum größten Teil auch wirklich nur wie ihr aus dem Fernsehen kenne. Und dann denke ich, ja, wie sind die denn jetzt wohl?
Und von wem warst du denn jetzt so positiv überrascht?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Also ich meine, es tut mir jetzt leid, ich kann nicht alle nennen. Ich war sehr positiv überrascht vor einigen Jahren von Evelyn Bodecki. Mhm. Die fand ich wirklich total knuddelig. Also die ist ja wirklich so ein Herzensmensch. Und
lustig, so eine fröhliche, ne?
Ja, die ist total. Und wenn man dachte, wie die dann auch kam, ihr Englisch, ne, du wirst es ja wahrscheinlich auch wissen, das war ja auch, ne?
Ich weiß es nicht mehr.
Die Texte, wenn sie auch singt, herrlich. Und die ist wirklich so.
Lebenslustig.
Total. Und was ich an ihr auch ganz toll fand, dafür, dass die Prominente war, die war dann auch, die hat dann immer so einen aufgeweckten Gesichtsausdruck. Und was machst du denn überhaupt? Und was ist deine Aufgabe hier?
Interessiert.
Total. Ja, das ist auch ganz gut.
Und
nichts ist schlimmer, wenn ich das kurz dazwischen schieben darf, auch wenn ich mit Leuten arbeite. Mhm. Wenn die sich nicht dafür interessieren, so richtig, was um sie herum passiert.
Und so abwatschen oder so, also ja, so gefühlt, ja, so. Ja,
Schluss.
So tiefenhaft.
Ja, ja. Und das fand ich ganz toll, weil das ist, glaube ich, alle überhaupt bei Prominenten, dass man sich auf Augenhöhe und mit Respekt oder mit Wertschätzung begegnet. Ja. Egal wer es ist. Ob jetzt der Reality-Star ist oder eben jemand, den wir schon immer mal kennenlernen.
Ja,
wollten,
und vor allen Dingen, man darf natürlich auch nicht vergessen, also wenn jemand
Rolling
wie du,
Stones.
Ja, wenn jemand wie du diesen Prominenten natürlich blöd findet, kannst du natürlich auch in Gedanken ein paar Abstriche machen, sagst du, dann schicke ich nämlich da eben die Bodecki hin und nicht den und den. Ne? Wenn man sich jetzt mit dir verscherzt,
dann
ist das
ist
auch nicht gerade
schlecht,
toll.
Genau.
Ne? Ja, du hast also, ja auch eine gewisse Macht, sage ich mal. Nicht, dass, nein, Miriam,
verstehe
mich nicht falsch.
Mach dir direkt Notiz.
Ja, genau. Nicht, dass du das ausnutzen würdest, aber ich erinnere mich zum Beispiel, damals hatten wir irgendeine blöde Band bei Viva, weiß ich nicht mehr, Interaktiv. Und die fand ich so blöd, dass wir dann besprochen haben, also Alex, wenn die weiter so machen, wir machen jetzt einfach einen Cut und hauen ein Video rein, dann hauen wir noch ein Video rein und dann sind die weg. Ja. Dann hatten die ihre Redezeit eingebüßt, ja, statt 3 Minuten haben sie nämlich
keine
nur
Platten
12 Sekunden
keine Tickets,
was gesagt, dann waren sie weg. Ja. Und die sind dann nicht mehr eingeladen worden, weil sich das rumgesprochen hat. Ne, dass sie halt,
das habe ich auch mal miterlebt. Da hat eine Band, ich sage jetzt nicht wo, die Band gibt es auch schon lange nicht mehr.
Wer denn?
Hat sich dann in der Redaktion kurz vorm Auftritt und auch danach hat die sich etwas despektierlich verhalten, den Toningenieurinnen gegenüber. Und dann wurden die dann rauskomplimentiert. Das ist das einzige Mal, dass ich mache das ja auch schon wirklich sehr lange, dass ich das miterlebt habe. Ja, aber die haben sich damit selbst, weil die so dumm waren und unverschämt, haben die sich dann quasi die Karriere versaut. Und das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe, wenn man jetzt von Prominenten ausgeht, die sich einen schon was erarbeitet haben und machen das dann.
Und das funktioniert auch heute, glaube ich, nicht mehr so. Also klar, die kenne ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ne? Also sage ich jetzt mal eine J-Lo oder wenn man so hört, die Diven, die was weiß ich, was für Wünsche haben, dass Lilien oder so da im Hotelzimmer stehen oder diese ganzen Sonderwünsche, ob die jetzt stimmen oder nicht, man weiß es alles nicht. Aber die Prominenten, mit denen ich zu tun habe, da habe ich auch so den Eindruck, die wissen das, also das ist die Professionalität, die auch haben. Mhm. Egal, ob es jetzt ein Reality-Star ist oder eben ein Schauspieler, eine Schauspielerin, dass sie davon leben und dass die nicht gut daran tun, wenn sie dich irgendwie, also nicht nur mich, wenn sie blöd daherkommen, weil sie wollen ja auch irgendwie weitervermittelt werden. Die wissen genauso wie wir, wie schwierig das heutzutage ist, was für ein Konkurrenzdenken ist.
Und es kommen immer mehr, ne?
Also. Ja, und ich überlege dann auch schon, wenn jetzt dann Anschlussveranstaltungen sind, weil das finde ich ja auch so das Schöne bei meinem Job, bei meinen Tätigkeiten, diese Synergieeffekte. Wenn ich jetzt denke, so, ich habe den, die im Dschungel kennengelernt oder durch eben das Dschungelcamp, wohin kann ich die nochmal einladen? Was könnte irgendwie passen? Wie jetzt im letzten Jahr, wo du ja auch als Beispiel bei den Duftstars warst, war ja auch Lilly Becker, unsere Dschungelkönigin.
Ja,
und das war zum Beispiel auch ein ganz tolles Miteinander. Egal, wie man vorher über Lilly vielleicht gesprochen, geschrieben hat, ich habe sie nur da kennengelernt. Es war ein respektvolles Arbeiten und die hat sich da gefreut, also ne, da zu sein.
Ich fand, der Dschungel hat ihr auch gut getan, weil sie kam dann einfach auch so nahbar rüber und so bodenständig, irgendwie so cool.
Also verdient gewonnen,
die hatte ja überhaupt keinen
Wahnsinn.
Gar keine Berührungsängste mit irgendwas. Ne? Ja. Aber in der Presse kam sie für mich früher immer so ein bisschen über dem Boden schwebend drüber und so nach dem Motto,
wahrscheinlich auch, weil Boris sie aus dieser...
Ja, natürlich.
Ja, ja.
Aber da kannst du ja sehen, wie oft auch Menschen natürlich fehlinterpretiert werden und das dann so an Fahrt aufnimmt dieses nicht mehr korrigiert wird. Ja. Deswegen, du kannst das beurteilen, wenn du die Leute natürlich dann selber mitbekommst.
Ja, und in dem Moment habe ich immer den Eindruck, wenn die da gerade aus dem Dschungel da kommen, also aus Australien, die sind ja dann muss man ja sagen, also Respekt für alle, egal wie, die haben wirklich wenig geschlafen, die haben wenig gegessen, die haben den langen Flug hinter sich, die sind echt fettisch und ziehen dann nochmal dieses Programm da durch, diesen Marathon und dass sie das wirklich alle sehr gut meistern. Und ich finde, ja, da lernt man die dann auch kennen, weil wenn die sich verstellen würden, das würdest du dann merken.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Jetzt muss ich schnell was sagen, bevor der Christoph was sagt. Eine Frage, nur ganz kurz. Wie war denn Gil Ofarim?
Also sehr, sehr höflich. Mhm. sehr, also ich kann auch einfach nur sagen, so wie er sich auch im Dschungel verhalten hat.
Ne? Also authentisch, so wie er im Dschungel gewesen ist.
Genau, also ne, so wie er vielleicht in einem anderen Format vor einigen Jahren war, da hat er auch diese Aura, ne, vielleicht etwas überheblicher, arroganter gewesen zu sein, hat er auch irgendwann mal an irgendeiner Stelle, ohne jetzt ne, auf diesen einen Fall einzugehen, was er aber sonst für einen Ruf hatte. Es war, also abgesehen davon, dass er auch wirklich richtig müde war und ihm das merklich in den Knochen steckte, also diese ganzen 2 Wochen oder 17 Tage, wirklich sehr, sehr höflich, sehr professionell und zu allen, also die da waren und auf ihn eingeströmt sind und
ja, ich glaube, er hat auch vielleicht, hoffe ich für ihn, ein wenig, ja weiß ich nicht, ein wenig an Demut gewonnen.
Das kann sein. Ich finde, der hat eine sehr schöne Sprechstimme. Also der, wie er spricht, das hat einen sehr starken Ausdruck. Ja. Und da wäre man wahrscheinlich auch wieder bei dem Punkt, er ist Sänger und Gitarrist, vielleicht hat das auch was, wahrscheinlich sogar ziemlich sicher, mit der Stimmentwicklung zu tun. Und das ist mir jetzt aufgefallen in dieser Staffel vom Dschungelcamp, dass er, glaube ich, also auf jeden Fall für mich, von allen Teilnehmern am präsentesten gesprochen hat.
Das stimmt, der hat sich sehr gut ausgedrückt. Stimmt.
Ja. Wie er sich ausgedrückt hat, wie er gesprochen hat und überhaupt so der
ruhig geblieben ist.
Ruhig, Wahnsinn. Oh. Ja.
Also, war denn Ariel überhaupt? Meine Güte, da habe ich auch gedacht, Leute, was ist das denn? Ja. Das kleine Kreischding da. Also, wo ich wirklich gedacht habe.
Wo die geschrien hat?
Ja, nein, die hat ja die ganze Zeit immer nur das Gleiche. Also, weißt du, wenn jemand dich so provoziert, immer das Gleiche gesagt, immer in die gleiche Kerbe gehauen. Ja, das hat mich so an so Kinder erinnert, weißt du, die nicht aufhören und wo du irgendwann dann auf Durchzug schaltest und denkst,
wo es ja dann hieß, sie hat durch diese Art und Weise hat sie angeblich dazu beigetragen, dass er ja so viele Mitleidspunkte gesammelt hat und am langen Ende auch Dschungelkönig geworden ist. Da wurde es ja gesagt, weil es gab da
sehr schlau von ihr. Ich fand es wahnsinnig hysterisch, anstrengend und laut.
Aber man weiß ja nie so ganz genau, ob das in diesen Umständen, wo ja dann wohl dann wirklich die Extreme nachher herrschen, kein Essen, kein Schlaf und sowas, ob man immer in der Lage ist, das so durchzuziehen, wenn man einen Plan vorher gehabt haben sollte.
Ja, und sie hatte ja in der Nachspielsendung, die gibt es ja dann immer 2 Wochen später, wo die alle nochmal aufeinandertreffen. Mhm. Und da geht es ja dann auch immer heiß her. Und da hat sie ja auch nochmal gesagt, dass es ja im Prinzip auch in dem Fall, wo du es ja so sagst, auch doch zum Thema Reality Star eine Rolle ist. Mhm. Dass sie sich da auch Ariel nennt und zu Hause aber Mama ist. Und da ist sie Valeria. Und wäre mal interessant zu wissen und diese Privatheit, weil sie ja noch ein sehr kleines Kind hat, soll ja auch gegönnt sein, wie sie dann so ist und auch, ne, als ich sie kennengelernt habe, war sie natürlich auch ganz ruhig und höflich und das sind dann wirklich zwei unterschiedliche Charaktere.
Die immer eine Rolle spielen. Also das Wort, was ich wirklich überhaupt nicht mehr hören kann im Zusammenhang mit Reality, ist Sendezeit.
Ah ja, das hat Gilly auch gesagt. Ich habe das jetzt so hier gehört. Ja, Sendezeit.
Sendezeit. Ja. Weißt du, wenn man sich wie hier im Podcast Sendezeit erkaufen will, erspielen, erarbeiten.
Aufzeigen.
Ich genau.
Ja, also ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wenn ich da in diesem Camp wäre, ob man da wirklich drüber nachdenkt, so ich stelle mich jetzt hin und kravalliere da rum, um Sendezeit zu bekommen, natürlich.
Also ich weiß noch.
Du bist doch sonst langweilig.
Ja, Mola hat mir
erzählt, dass von ihm gar nichts reingeschnitten wurde.
Weil er nichts gesagt hat, oder was?
Nee,
er war auch einer der ruhigeren Kandidaten.
Ja, gut, aber das ist ja genau das mit dem Schnitt, worauf du ja keinen Einfluss hast, wenn du in dem Camp bist. Du weißt ja gar nicht, was die Redaktion dann für den Abend in Deutschland dann
geplant hat und
zusammenschneidet. Und ich meine mich zu erinnern, vielleicht könnt ihr mich da korrigieren, als dieses Format an den Start ging vor vielen Jahren in Deutschland, gab es oder war das bei Big Brother die Möglichkeit, da konnte man über irgendeinen Kanal 24 Stunden zugucken.
Nee, das war bei Big Brother. Da haben sich doch mal die Leute aufgeregt, weil da nur die Hühner gegackert haben. Weißt, wenn die konnten ja natürlich auch manche Kameras so abstellen, weißt du. Und dann ganz oft einfach nur diesen Hühnerstall da in Köln hört. In Hürth, Entschuldigung, nicht Köln hört. In Hürth.
Stimmt, Hürth ist
ja. 24 Stunden Hühner gegackert.
Ja gut, also der Beginn, da kannst du natürlich viel erzählen, der Beginn von Big Brother, ne, man sagt immer, Dschungel ist die Mutter der,
Sonja Zietlow in einer Moderation gesagt, liebe Sonja, möchte ich dir widersprechen, Big Brother ist die Mutter aller Reality-Formate. Ja, da wurde uns damals der Untergang des Abendlandes prophezeit. Oh. Und ich hatte eine riesen Schlagzeile in entweder Bild-Zeitung oder Express, ich weiß es nicht mehr, habe ich irgendwo im Keller da drüben, war ein Foto von mir und stand so, die Königin des Trash-TV. Sie war deshalb noch aufgeregt. War meine Agentin damals, in den Nullerjahren, also sie ist es heute noch, aber in den Nullerjahren hat sie sich furchtbar aufgeregt. Und da habe ich gesagt, Vanessa, ist doch egal. Ich sag Hauptsache Königin, egal wovon.
Ja. Aber vielleicht meinten die das auch darauf gemünzt, dass ja in den Dschungel eben die Prominente einziehen, weil Promi Big Brother ist ja erst ein paar Jahre später.
Ja, gut, vielleicht auf der Ebene. Das ist natürlich auch nochmal ein Twist, der dazu kommt, wo du einfach die Leute, du kannst ja so ein Boris Becker gar nicht in der Hängematte vorstellen.
Nein, das nicht, aber ich weiß noch, du hast das gerade angesprochen.
Noch nicht.
Nicht
für das britische Fernsehen mal angefragt?
Ja, war angefragt, aber...
Nee, war nie, ne?
Aber ich weiß noch, damals waren die Diskussionen, die sind dann hin und her gewogen, auch in der Rheinischen Post, das weiß ich noch, da kamen dann Leserbriefe, Stichwort, ja genau, Untergang des Abendlandes, wegen der Menschenwürde. Ja. Also wer sich denn da wie irgendwelche Zirkus- oder Zootiere rund um die Uhr fotografieren und filmen lassen würde, das weiß ich noch. Und heute
fressen
ist das,
sie Känguru-Hoden.
Ja, das ist alles, das ist sowieso kein Aufreger mehr, das ist alles in unsere Popkultur integriert. Ja. Das ist mit drin.
Pop ist auch das gute Stichwort, ne? Weil das hat sich ja auch weiterentwickelt, was jetzt mittlerweile, das gab es im Big Brother House, glaube ich, dort nicht. Oder das
Geschnacksel?
Das haben sie nicht gezeigt.
Doch, jetzt sie haben es auch gezeigt, unter den Decken, aber du siehst das ja dann und dann kam aber ganz schnell, du kannst ja den Quotenverlauf auch sehen, ne? Du kannst ja sehen, wo die Leute ein und aus. Das hat halt keinen interessiert.
Ach so?
Das wollte, ja, wer will denn so ein...
Aber bei Love Island
oder
so interessiert das,
glaube ich. Also wenn du willst, guckst du dir ein Porno an, aber wenn du nichts, wie sie gefummelt da unter der Bettdecke, interessiert doch einen Toten. Also von daher.
Ich dachte, das wäre da noch gar nicht so en vogue gewesen.
Aber ich, weißt du, was ich so mitkriege? Ich habe so das Gefühl, früher, wisst ihr noch, der erste Dschungelkönig, Costa Cordalis, der war wirklich ein Jahr lang Dschungelkönig. Also er hat noch ganz viele Leute so ein Karnevalskostüm.
Viele sind immer bis zum heutigen Tag mit dieser
Spinne auf dem Auge.
Schlange um Hals. Ja, aber auf jeden Fall in diesem Look da. Ne?
Der ist ja ein Jahr lang wie die Sau durchs Dorf getrieben worden als Dschungelkönig.
Ja.
Und heute ist es, habe ich so das Gefühl, ich glaube, das ist jetzt vor 3-4 Wochen, das ist ja noch gar nicht so lange zu Ende, das Dschungelcamp.
Nee.
Aber irgendwie, finde ich, ist das jetzt schon wieder weg. Also klar, weil wir wissen, nächstes Jahr geht es wieder los und jetzt ist das alles so verpufft, es gibt wieder neue Aufreger. Also würdest du als öffentlichkeitsarbeitende Person, als PR-Frau, Entschuldigung, sagen, wie drücke ich mich da aus? Es dreht sich alles schneller.
Also, ach so, das Rad
die Nachhaltigkeit solchen Titels ist nicht mehr so gegeben.
Ja, also es ist ja, natürlich ist es irgendwo eine...
Habe ich mich gut ausgedrückt.
Sehr gut gemacht.
Genau, aber bei Lilly Becker muss man ja wirklich sagen, da hat das ja super funktioniert. Also dass sie ja dadurch nochmal auch ein ganz anderes Ansehen hatte und die war ja wirklich, oder ist sie immer noch, bei so vielen Veranstaltungen oder in Sendungen.
Sie kommt einfach weicher rüber, aber sie war ja schon vorher sehr bekannt. Ne?
Ja, aber sie wollte sich ja auch freischwimmen, dass sie eben als Lilly Becker bekannt war und nicht die Frau von. Und ich glaube, bei Gil ist eher so das hat er aber ja auch gesagt, er will jetzt nicht da ein Jahr lang mit der Dschungelkrone rumlaufen und ich bin der Dschungelkönig, sondern er will eigentlich, wo du ja gesagt hast, er hat diese Sprechstimme, er ist Musiker, er möchte einfach wieder arbeiten. Er möchte wieder in seinem Business wahrgenommen werden und zwar als das, was er ursprünglich ist und war, als Musiker. Die ganzen letzten Jahre, ne, oder dass er Hörbücher einspricht, das hat er auch so gesagt. Und deswegen, es kommt immer darauf an, was du möchtest, dann ist es ja auch ein Zusammenspiel zwischen dem Prominenten und Management, wer möchte wen wohin bringen. Oder nochmals Evelyn Burdecki, hätte man doch auch niemals gedacht, dass die so eine Karriere macht. Mhm. Die ist nach wie vor immer sehr gut und sehr gerne gesehen in vielen Formaten und hat sich da weiterentwickelt. Oder auch das Ehepaar, Leila und Mike Heiter. Mhm. Grüße gehen raus.
Aber wie nachhaltig ist sowas? Oder wie konstant erfolgreich kann man mit sowas sein? Weil ich meine, nichts gegen diese beiden, das machen ja viele. Die waren ja dann, haben live geheiratet in der Bildzeitung, konnte man sich einen Pass kaufen für viel Geld, keine Ahnung.
Pass?
Aber trotzdem, ich meine, die machen ja letztlich etwas, was viele andere auch machen, nämlich sagen, ne, das ist von dieser Marke, jener Marke, also sie verkaufen Klamotten online, die zeigen ihr Privatleben, aber ist das nicht irgendwann auch durch? Also wie lange läuft sowas?
Das ist wieder die Sache, welche Kanäle du bespielst. Also die sieht man jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit oder in den Formaten. Doch, ich glaube, das habe ich in der Weihnachtszeit gesehen, hatten nicht bei der ZDF-Sendung, ein Herz für Kinder waren sie auch und haben da an diesem Zuschauertelefon gesessen und sogar auch Geld gespendet. Und ja, sie haben sehr pompös geheiratet. Die haben dreimal sehr pompös geheiratet.
Dreimal?
Ja, einmal standesamtlich. Ich glaube, so hat keiner von, also ich zumindest nicht, standesamtlich dann nochmal groß in ihrer Heimat oder aus der, sie hat ja da diese Wurzeln und dann eben noch groß in Italien. Aber ich finde trotzdem, also ich habe sie irgendwie die beiden in mein Herz geschaut, sie kommen authentisch
natürlich
rüber.
Um
auch
Gottes
wenn
Willen,
es jetzt eine, die einfach ihr Eheleben zelebrieren.
Das meine ich. Ich bewerte das gar nicht. Also das ist ja so, die haben ja 2-3 Millionen Follower, sehr viele. Sind das aber richtige Prominente oder sind das nur Prominente auf Instagram, die ja eigentlich sonst keiner kennt? Also wenn du jetzt hier durch unsere Straße gehst und links und rechts fragst, könnte ich mir vorstellen, dass 80% der Leute oder 95% der Leute null wüssten, wer das ist.
Also das ganz kurz, mir fällt gerade was ein. Das habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt. Ich bin beim Dolmetschen irgendwo mal bei einem MTV-Event
gewesen.
Vergiss
nicht, was du gerade sagen wolltest. Das finde ich interessant.
Vor 15 Jahren. Und da sind zum ersten Mal eingeladen worden in die Sendung so Influencer von YouTube damals, glaube ich noch, also bevor die ganzen anderen Kanäle gekommen waren. Und da ist mir, habe ich gedacht, oh, jetzt wirst du alt, weil ich keinen davon kannte, aber die Kids, die da waren, sind alle total durchgedreht. Ja. Das ist also eine ganz, weil du gerade sagtest hier von wegen,
ja,
ist
die
das,
Kids,
sind das,
genau.
Nee, sind das richtige Prominente oder sind das...
Sind Influencer die neuen Promis?
Ja, sind ja neue Kanäle, wenn ich das...
Tolle
die neuen Kanäle.
Ja, genau, die neuen Kanäle.
Die
also das,
werden.
Was ich, wo ich mich so scheue, ich versuche das gar nicht zu differenzieren. Wer sind jetzt Prominente oder wer nicht? Oder da die Kategorie, also es gibt ja, wissen wir ja, die Kategorie A-Promi, Z-Promi, irgendwas
wie
Promi.
Wie Alex.
Und,
B wie Bechtel.
Oh, guck mal, das ist ja
Popstar.
Schon auf jeden Fall. Ganz weit vorne. Ja, weil wie du sagst, ne, die Mischung machst. Du lädst zu einem Event ein, auch wenn es ein hochwertiges Event ist. Und natürlich hast du dann, du hast zum Beispiel Politiker dort, du hast wirklich dann Promis, die man jetzt zur A-Kategorie zählen würde. Aber weil du ja und auch die Veranstalter tun gut daran, wenn sie sich ja auch allen Kanälen öffnen, wenn dann ein paar Influencer dabei sind, da kenne ich auch nicht alle Namen. Oder wenn ich da vorher das Line-Up vom Dschungelcamp lese, kenne ich ja auch viele Namen nicht. Und das ist ja aber das Spannende. Als was für Menschen gehen die da nachher raus?
Also wichtig ist, dass man offen bleibt.
Das,
das auf jeden Fall. Das ist,
was ist für dich denn, wie kategorisierst du selbst A, B, C, XY Promis? Also was ist für dich das Ausschlaggebende, wenn du die Leute kennenlernst oder mit denen arbeitest?
Also wenn man jetzt zum Beispiel für die Agentur, mit der ich ja zusammenarbeite, hier Position oder eben auch in anderen Kreisen oder wenn ich selbst für ein Event PR mache, überlege ich schon einfach... Ja, die Mischung, also natürlich hat man erstmal, geht man die Namen durch, wer könnte interessant sein, wer kommt aus der Nähe, wer ist jetzt gerade, ne, man liest die beim Friseur die passenden Zeitschriften, wo es irgendwie, wer ist da gerade so im Thema oder ich gucke natürlich auch so die Promi-Formate der einzelnen Sendungen, wo ich denke, okay, die sind jetzt gerade wirklich im Gespräch, ne, also jetzt im deutschsprachigen Raum, ne, dass man jetzt nicht, manchmal kann man gut, wie letztes Jahr, du weißt es, Alex, ne, Khloe Kardashian, die, aber da hatten wir jetzt nichts mit, ne, die wurde da eingeflogen.
Du
ne?
Lehren, ja.
Ja, ne?
Ich
also,
hätte
hatte
die
ich jetzt
null erkannt. Die sah wirklich aus wie so eine Plastikpuppe. Ganz
echt?
Komisch.
Ja. Und ne? Aber du hast dann deine Liste und dann guckst du natürlich. Da muss man natürlich schauen, kennt man die irgendwie? Geht man über das Management? Welche Kontakte hat man? Dann spielt man, dann muss man das eben dem Auftraggeber vorschlagen, dem Veranstalter. Und die sagen dann, nee, den, die wollen wir.
Also gibt es schon, ne? Dass sie sagen, so Reality Stars wollen wir nicht, dafür
doch,
wollen wir den.
Doch, zum Teil auch.
Okay.
Also ne, also deswegen, manchmal sagen sie, klar, gar keine Reality, jeder Team was ist.
Ja.
Manchmal sagen die aber, ja, die Mischung macht's.
Ja.
Ne? Also
ja.
Schon
okay.
Auch den oder
für Aufmerksamkeit.
Oder gerade Influencer, gerade in der Beauty-Szene, ne, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, wenn du die viele Influencer dabei hast. Und die haben dann auch diese ganzen, ich hatte jetzt neulich bei einem Event hier, bekam ich dann die Teil teilnehmenden Liste, habe ich auch noch nie so in der Form gehabt. Da stand bei jedem sofort 45.000, sonst was K. Also bedeutet klar, ja, die Anzahl der Follower. Mhm. So bin ich gar nicht daran gegangen. Ich habe erstmal so die Namen, ne, und
klar,
aber, dass du dann in Summe überlegst, was hat ja mein Event für einen Aufschlag?
Ja, die Follower, ne, sind die Währung, natürlich.
Ja. Und, ne, und da habe ich dann, oh Gott, halt nur
ich
gesagt,
muss mehr tun. Folgt mir, folgt mir. Alle, die jetzt zuhören und mir nicht genau, folgen, sofort, bitte.
Ein Like.
Eine neue Anfrage. Genau.
Ja. Drück drauf, ja? Ja. Ein Follower
wegen
mehr.
Wegen eines Computerspiels, an dem ich mitgearbeitet habe.
Oder was jetzt mittlerweile ja cool ist, finde ich, diese Collab-Posts, ne, ja, von Veranstaltern, ja, wo du ja dann, ja, auch den einen oder anderen dazu einladen kannst. Aber es ist
da, wo
wirklich
der Christoph nie dran geht und ich ihn dreimal anrufen muss.
Oh, ja, aber ich bin auch alt. Ja. Opi ist alt.
So.
Opi, ja, aber das ist das Stichwort. Das habe ich ja auch heute im Vorgespräch schon gesagt. Ob alt oder wie auch immer, in welchem Alter, was wichtig ist, eben die Offenheit. Ne?
Ja, genau.
Ne?
Ja,
also, dass du dennoch.
Der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach, wenn ich da rumdrücke manchmal auf den ganzen. Ja. Ich bin ja jahrzehntelang immer mit Computern sehr interessiert.
Ja, aber wenn du
umgegangen.
Gamer bist oder dich da auskennst, dann bist du ja nicht alt. Also, da hast
eigentlich
ja uns
bin
ja
auch nicht alt, aber manchmal genau, aber erwische ich mich dabei nicht bei solchen, ja, Kniffs mit diesen Collabs etc. pp. Ja. Kniffos. dass ich dann mich auch verdrücke.
Ja,
also,
ja.
So Sachen, wo ich vor 10 Jahren noch gesagt habe.
Wie kann man sich da verdrücken? Nein, der, ja, Christoph ist auch mal so ein Meister mit Ausreden.
Nein,
aber was ja, ja lustig ist mit Verdrücken, wir haben jetzt, wenn wir jetzt im TV wären, wäre es ja anders. Alleine, wie wir jetzt ein Handy bedienen, also wir tippen ja so auf das Handy, ne? Und dann unsere Kinder ja mit den zwei
ja,
Daumen.
Genau,
es
genau
fängt ja schon so an. Aber das ist ja halt auch das Schöne, finde ich, dass
Das Schöne, reden gerade über PR,
genau,
und wie wichtig Follower als Währung sind. So, Christoph, da kannst du ja mal eine Scheibe bei mir abschneiden.
Genau, mach ich. Wir mal, damit hab wir das auch
gemacht
dann nachher schön
in
die Welt hinausjagen können. Ja, und das ist es ja. Oder dass man eben auch mit den jüngeren Leuten, das ist vielleicht auch wichtig, ähnlich wie mit Promis, dass du auch deinen Menschen, den Kolleginnen auf Augenhöhe begegnest. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so gerade gut, weil ich auch als Selbstständige, ich sag jetzt mal, von außen komme, auch wenn ich jetzt in der Agentur oder bei Ice&Ears auch schon regelmäßig bin, es gibt ja diesen Begriff der festen, freien Mitarbeit, dass ich da mich nicht da aufbluste und sage, ja, ich bringe jetzt diese Expertise mit und ihr jungen Leute, ihr habt ja keine Ahnung.
Nee,
oder
nee.
Ich bekomme das auch so mit und das finde ich ja auch schön, dass eben auch die jungen Kolleginnen aber vielleicht diese Expertise bei mir wertschätzen.
Ich wollte gerade sagen,
und
das kann ja auch übergreifend sein.
Genau.
Du kannst was von den Jungen lernen und die Jungen was von dir, ne?
Ja.
Wie man es oldschool macht, das ist ja,
ja
auch immer wichtig. Stellt euch vor, der Strom fällt aus. Da müssen wir ja mit der Hand alle Pressemitteilungen schreiben.
Genau.
Und bei Kerzenlicht überbringen oder mit,
richtig,
Brieftaube.
Mit dem,
oder vielleicht doch die Pressemitteilung dann wieder in die Redaktion bringen.
Mit Schrecken,
ne,
schaue ich auf die Uhr.
Ja, genau.
Warte, ganz kurz. Du arbeitest ja auch noch mit Künstlern zusammen. Also wie zum Beispiel Alexander Höller. Das ist ein
Alexander Bruns.
Ja, ist ein sehr, ich würde sagen, sehr auf... Vom Aussehen her sehr auffälliger Künstler, sehr tätowiert, ein junger Typ, ne, der ist ja noch nicht mal, oder so Anfang 30, glaube ich, ne? Oder
ich
noch
nicht
mal.
Noch nicht mal 30, genau.
Ja, da hattest du mich zuerst eingeladen. Du hast also auch viele Künstler, arbeitest für Galerien. Das heißt, du hast es also auch mit einem ganz anderen Schlag Mensch zu tun, nicht wahr?
Genau. Also in erster Linie für eine Galerie hier in Köln. Und das ist nochmals das Stichwort.
Die Galerie Martina Kaiser, das können wir doch ruhig sagen.
Genau. Und das ist aber das Stichwort Synergieeffekte, als wo du ja eingeladen wurdest der Alexander.
Ich war nur ein Synergieeffekt.
Nein. Du konntest aber daran teilhaben. Nein. Der Synergieeffekt war dieser, dass wir ja die PR gemacht hatten. Also ich kam ja gar nicht für die Galerie ins Spiel, sondern wir hatten ja bei der Kick Media, das hieß Kick Art Management, dieses Künstlermanagement, also Künstler im Sinne von wirklich bildenden Künstler, Maler, Bildhauer und so weiter, ins Leben gerufen und hatten Alexander Höller unter Vertrag und der hat dann in der Galerie Martina Kaiser diese Ausstellung gehabt. Und das war dann wirklich das Zusammenspiel, das hatte damals perfekt geklappt, von PR, du hast dann jemanden, eben die Galerie, die das dann auch mitgemacht hat und dann die Idee, die Leute, die man eingeladen hat und da kommst du wieder ins Spiel, du hast den Glam Factor reingebracht und dann gab es aber
mit
auch
Kathi da.
Ja, und das Lustige war ja, ja, und die Ausstellung hieß ja Sturm und dann hatte er, weil er ist ja sehr tätowiert, ist ja the emotional artist, hatte auch das auf der Stirn tätowiert und den Titel der Ausstellung konntest du dir dort selbst auch eintätowieren lassen. Also da war ein Tätowierer und hast du es? Nein.
Nee.
Ja, aber viele Frauen haben sich da in Schlange gestellt, in den Nacken oder wo auch immer sie das haben eintätowieren
nackend
lassen. In den Nacken.
Ach so.
Ja, Eieiei.
Also und Haaransatz anders. Und um einfach nur zu sagen, das war ein Event, also da ja, war cool. Richtig was los. Und das war, glaube ich, noch sogar in der Corona-Zeit. Und alle kamen, also es musste draußen stattfinden. Es so, musste draußen stattfinden und mit Maske.
Sowas durfte man machen, tätowieren in der Zeit?
Ja, es war ja diese, es gab immer, du,
diese, wir wollen diese ja gar,
wo keiner so genau wusste, diese Up and Downs, du durftest, ja genau, aber du warst dann draußen und whatever und das hat super funktioniert. Genau.
Sturm
und
ist das österreichische Wort für Federweißer, fällt mir gerade ein.
Sturm. Oh, da haben wir es doch schon wieder. Na, aber das sind ja spannende Dinge, ne? Und also du hast wirklich, finde ich, einen tollen Job.
Finde ich auch. Ich wollte noch gerade fragen.
Schön, dass du ihn hier so gut erklärt hast.
Ich ganz kurz, eine Frage. Was ist das Schönste für dich an deinem Beruf, an deiner Berufung?
Dass sie heute hier ist.
Ja. Abgesehen davon. Aber was erfüllt dich da am meisten, wenn du jetzt an einem
sie mich auf der Straße triffst.
Ja, genau.
Ja, na, aber das ist zum Beispiel, ich sitze jetzt hier und morgen treffen wir uns wieder auf der Straße und finden das
dann kenne ich dich nicht mehr.
Genau, geht aneinander vorbei. So.
Ausgenutzt für mein Event.
Genau, lade dich nie wieder ein.
Nein, ich frage auch deswegen nein, ist, dieser alten Begeisterung, weil ich ja, wie gesagt, vor 30 Jahren auch mal darüber nachgedacht hatte, in diese Branche zu gehen und mich hat abgeschreckt, dass irgendjemand in Düsseldorf von einer Agentur vorbeikam, hat dann Seminar gemacht und hat gesagt, ja, wir brauchen noch Praktikanten. Viel Arbeit, kein Geld und so.
Ja.
Das fand ich nicht so toll. Deswegen
ja, es ist ja auch immer eine Mischkalkulation. Ne? Also so fängt man ja an. Also wenn du Auftraggeber hast, das ist ja so ein ganz eigenes Thema, das noch zum Schluss. Du rufst da irgendwelche Honorare auf oder wie es mittlerweile heißt es ja, man wird das pauschal bezahlt oder sogenannte Retainer und was man da in der Branche alles da jetzt aufrufen kann. Aber du guckst ja auch immer, ist das jetzt natürlich gut, wenn es jetzt auch irgendwie eine Non-Profit-Agentur ist oder ein Thema ist, was ihr selbst am Herzen liegt, dass man dann einfach schaut, ja, da kann man dann halt auch zu beitragen und oder natürlich siehst du, da ist ein Riesenevent und da steckt richtig viel Geld hinter, dann ist das natürlich auch nochmal eine andere Sache. Aber das ist und bleibt eigentlich das Spannende, weil ich weiß jetzt heute nicht, ich habe, wie ich ja sagte, zum Glück diese wiederkehrenden Themen und Auftraggeber, aber es kommt dann plötzlich wieder was dazu, da habe ich überhaupt gar nicht mit gerechnet. Mhm. Es fällt natürlich auch ab und zu was weg, da habe ich dann auch nicht mit gerechnet. Da muss man eigentlich auch immer
gewappnet sein.
Wärst du lieber fest angestellt von 9 bis 5 irgendwo?
Nein.
So.
Nein, das ist
irgendjemand von uns, ich glaube,
nein. Manchmal in solchen Situationen denke ich, ja, wie wäre das denn? Und dann gucke ich wieder in den Spiegel oder auch alle, die mich kennen, die dann sagen, nee, das bist du nicht. Das bist du nicht.
Unsere Großmutter hat mir immer gesagt, damals, als ich die Banklehre angefangen hatte oder kurz davor war und einen Vertrag unterschrieben hatte, meinte er so, und wenn du dann später beim Finanzamt bist, dann habe ich immer gesagt, Großmutter, ich gehe nicht zum Finanzamt, niemals. Ja, aber beim Finanzamt ist es sicher und so und so und so und so und so und so. Und das habe ich glücklicherweise ganz selten bereut, dass ich selbstständig bin. Also das war dann meistens eine Stunde lang und das war es dann, weil ich bin auch.
Und die sicheren Jobs sind ja, kriegen wir vorbei. Ja auch nicht mehr sicher.
Naja, alles gut.
Und heißt ja auch nicht, dass wir weniger arbeiten, aber es ist flexibler, weil ich merke auch einfach, dass dadurch, dass ich ja in unterschiedlichen Büros, Agenturen, Verbänden, Themen unterwegs bin, ich gehe dorthin und nehme das mit raus. Und dann fällt mir aber dann irgendwie irgendwo was ein, wo ich denke, ach, das könnte ich doch hier auch unterbringen. Ja. Oder ich könnte das zusammenbringen. Hm. Und das hätte ich ja, glaube ich, nicht, wenn ich so kategorisch an einer Stelle wäre. Dann wäre ich ja viel geschlossener. Dann würde ich halt meine Sachen
abhaken. Früher sagte man dazu betriebsblind. Das ist aber ein Extremfall. Also,
ich finde, wir merken auf jeden Fall, du liebst deinen Job. Du hast uns ihn ganz hervorragend vorgestellt.
Oh, das freut mich. Ja,
hat total Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wir könnten natürlich jetzt noch stundenlang weiterreden, aber die Zeit ist leider um. Aber du kommst gerne noch mal wieder.
Sehr, sehr gerne. Ja? Sehr, sehr gerne.
Miriam, also wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr noch was wissen wollt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben auf Instagram, bei Instagram, Instagram oder über Instagram. Sucht euch was aus und fragt uns. Also, ihr Lieben, vielen Dank, Miriam Sommer und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Family Affairs ist eine Produktion von Alex und Christoph Bechtel. Jede Woche eine neue Folge.
Ja, boah, das ist ja wirklich auch für dich aufwendig. Dann, ne?